Mir ist gefühlt viel zu scharf.
Ey, mir brennt es den Rachen weg.
Das ist die original italienische Chili-Salami.
Ja. Oh.
Salami Picante.
Muss ich erstmal gleich einen Schluck Milchkaffee trinken, weil Milch neutralisiert ja.
Ja.
Wir schwurfen ab.
Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho.
So, liebe Doreen Pelz.
Genau, das bin ich, Doreen Pelz. Du bist?
Ich bin der Volker Bussmann.
Genau, wir sind die Besserwisserin und der Psycho. Ich weiß alles besser. Du?
Ich bin der Psycho.
Ja, du kennst dich mit Psycho aus. Kannst den Leuten in den Kopf Psycho gucken.
Ja.
Ja.
Also nicht so anatomisch reingucken, aber ich kann rausfinden, was du denkst. Also es macht keinen Sinn, einen guten Psychologen anzulügen. Aber warum sollte man auch lügen?
Ja.
Aber jetzt kommt der nächste Punkt. Aufpassen musst du schon, was du sagst. Das sagen sie immer. Oh, du bist Psychologe, da muss ich ja aufpassen, was ich sage. Sag ich, ja, das ist immer gut.
Volker, also eine bessere Rampe zum Thema hättest du nicht bauen können. Jetzt lächelst du ganz verschmitzt in dich hinein, dass dir das gelungen ist. Denn es geht um tatsächlich aufpassen, was man sagt, nicht aufpassen, was man sagt, sondern über sozusagen Klatsch und Tratsch. Menschen, die die Zeit und das Vergnügen darin haben, über andere Leute herzuziehen. Über Dinge, die halt einfach nicht stimmen. Also nicht, dass man sich untereinander austauscht über, hast du übrigens gehört, dass es der passiert oder dass es dem passiert, sondern einfach Fantasiegebilde erfinden sozusagen.
Absichtlich oder?
Ich glaube ja, also weiß ich nicht so genau, ich bin ja nicht so ein Mensch.
Du meinst so reden über Dritte?
Ja, tratschen.
Also dein Freund aus der Schweiz hat, ne, und dann würden wir über den reden.
Mhm. Aber wenn ich jetzt sage, der Freund aus der Schweiz, der hat eine Affäre mit einer Frau in Barcelona und fährt dort deswegen immer hin,
ja,
wäre das eine Lüge.
Aha.
Aber
es wäre offensichtlich.
Aber es wäre auf jeden Fall eine interessante Geschichte.
Ja.
Und es würden einige Menschen sicherlich glauben, weil er eben öfter nach Barcelona reist.
Ja.
Und ich frage mich, warum machen wir das? Und zweite Frage, wie gehe ich selbst damit um, wenn ich sowas zu hören bekomme?
Warum das gemacht wird, das finde ich jetzt erstmal spannend. Mhm. Also, was meinst du?
Ich auch.
Weiß ich gar nicht, warum?
Also ich glaube, das macht man immer, um von seinem eigenen, also ne, wie man immer so schön sagt, man hat vor der eigenen Tür nichts zu kehren oder steigt da über das immer drüber, was man zu kehren hat, und deswegen kehrt man gerne vor anderen Haustüren. Weil man sich
aus
mit
Reflex?
Schutz? Reflex, ja.
Weil so der erste Gedanke, den ich jetzt dazu habe, das ist, ich treffe ja ein Urteil. Also ich sage nicht nur, was passiert ist, sondern also so nach dem Motto, der hat mich angerufen und sitzt gerade auf dem Balkon, ne, sondern der war ganz aufgeregt angerufen. Ne? Also der war ganz aufgeregt und ich glaube, der hat Probleme mit
also
seiner
so,
Mutter.
Also dass man sozusagen deine Interpretation, urteilen.
Ja, es ist ein Urteil.
Ja.
Also so, ich bewerte das.
Mhm.
Das Zweite, was mir einfällt, ist, die entsprechenden Personen geben sich keine Mühe. Also das ist so, man kann sagen, ein schnelles Urteil. Und wenn einer, also ich überlege jetzt gerade, ich treffe jetzt auf eine Nachbarin und wir reden über die Nachbarschaft. Ist ja hier bei mir durchaus angesagt und sagen, dann habe ich, hast du mal was von X gehört? Na, dann sage ich, ja, von dem habe ich gehört, dem geht es jetzt gar nicht gut. Ne, der ist jetzt krank oder der hat sich von seiner Freundin getrennt oder so. Ne, oder dem geht es besonders gut nach seinem Millionengewinn oder so, nachdem er seine Firma verkauft hat.
Gibt's sie hier in der Nachbarschaft?
So, das sind ja alles Urteile, die ich treffe. Und zwar, deswegen, ich gebe mir keine Mühe, eine persönliche Meinung oder Wahrnehmung von mir weiterzugeben.
Mhm.
Ich prüfe nicht, wer das hört.
Ja.
Also das ist jetzt meine Nachbarin, ne, und die kennt sich da ganz gut aus. Aber wenn ich das so erzähle, als ob das eine gute Freundin ist und mir keine Mühe gebe und ein Urteil treffe, so, das ist eine Brandbombe.
Ja.
Also das ist gefährlich, würde ich mal sagen. Ne? Aber ich lasse trotzdem sowas los. Es tut ja irgendwie gut, so jemanden Halbvertrauten mal irgendwas zu erzählen, oder? Also ich kenne das von mir auch. Also ich will mich da gar nicht freisprechen. Ne? Ich bin noch nie da in ein Fettnäpfchen getreten, aber jetzt, wo du sagst, muss
ja, oh. Also zumindest, naja, also ich glaube, das bringt so ein bisschen natürlich auch meinen Beruf mit sich. Also ich versuche Dinge so wenig wie möglich, wenn ich sie wiedergebe, zu interpretieren, sondern versuche sie so wahrheitsgetreu wie nur möglich wiederzugeben.
Ah, genau. Also das finde ich jetzt interessant. Du bist ja, wenn man es mal ganz vorsichtig sagt, ein Berufsklatscher.
Könnte man so bezeichnen.
Das heißt, es gibt aber dann auch guten Klatsch. Königskrönung haben wir gerade, glaube ich.
Ja.
Also, das wäre doch die Frage, wann ist Klatsch gut oder wann ist Klatsch überhaupt Klatsch? Ne? Wenn du sagst, ich habe berufsmäßig den Auftrag, über Dinge zu reden, die mich eigentlich gar nichts angehen. Ja. Das ist ja spannend. Ja, wann beginnt das, schräg zu werden? Das, also gut, dann ich beginne mir da zu überlegen, wenn ich klatsche, dann gebe ich mir keine Mühe, ich bleibe mal dabei, urteile. Ne, du hast gerade gesagt, möglichst nicht urteilen. Das ist ja die Frage, ob es überhaupt geht, dass man nicht urteilt.
Nee, das funktioniert nicht ganz. Anders. Wenn ich urteile, kennzeichne ich mein eigenes Urteil. Nämlich ein, ich denke das, kommt dann immer noch. Also ich erzähle dir von dem Millionärsnachbarn und dann sage ich dir ganz ehrlich, so wie ich den einschätze, denke ich mir, das wird dem den Charakter verderben. Ja.
Aber das ist dann auch Klatsch.
Das ist auch Klatsch.
Das Problem war ja bei dem einen, dass man das falsch versteht.
Nee, nicht nur falsch versteht, sondern dass halt einfach Unwahrheiten in die Welt gesetzt werden.
Ja. Boah, aber jetzt hast du natürlich hier ein Fass aufgemacht, was da heißt. Ja, ja, das ist ja das wie mit dem Psycho. Muss ich denn aufpassen, was ich sage? Ne, weil das könnte ja gegen mich verwendet werden. Ne? Und da würde ich sagen, wenn die Leute nicht aufpassen, was sie sagen, ja, aber bis zu welchem Punkt ist es denn dann wahr und nicht beurteilt? Mhm. Ich habe irgendwann im Studium mal so eine Untersuchung gelesen, die mussten wir so lesen, also zum Lernen, ne, dass es einen Unterschied macht, die Einschätzung von Geschwindigkeiten. Da mussten Leute die Geschwindigkeit eines Autos einschätzen. Mhm. Ne? Wenn man einmal gesagt hat, das Auto fährt vorbei und das Auto rast vorbei. Mhm. Und natürlich, wie man sich denken kann, ist es in der Studie rausgekommen, dass das Auto schneller eingeschätzt wird, wenn man sagt, wenn's es rast. Mhm. Obwohl Rasen und Fahren keinen Rückschluss auf die Geschwindigkeit zulassen. Mhm. So, das heißt also, die Einschätzung der Situation ist hoch gefährlich, also ich sage mal, das, man kann nicht so richtig sagen, wie die Einschätzung
naja.
ist. Muss gefährlich, man muss vorsichtig sein mit den Urteilen, die man trifft, aber die Leute sind nicht vorsichtig. Nee. Ich bin auch nicht vorsichtig, wem sage ich das? Was könnte passieren? Stell dir mal vor, du würdest bei allem überlegen müssen, was du sagst.
Ich überlege und dann könnte ganz man, häufig.
Ja, aber dann sagt man doch irgendwann gar nichts mehr.
Naja,
oder weniger,
weiß,
ne?
Naja,
ist das das Ziel?
Nee, ich weiß halt, wo ich welche Dinge sagen kann und wo ich sie nicht sagen kann. Denn, finde ich, das passt an der Stelle gut, Worte sind Macht. Viel mehr Macht, als uns das manchmal klar ist.
Ja.
Weil die können ja alles. Die können mehr als eine richtige Waffe, sozusagen. Die können dich verletzen, die können dich gleichzeitig positiv beeinflussen, also es ist ja nicht nur Negatives im Wort, sondern du kannst damit super viel, kannst Leute manipulieren, kannst sie wie Marionetten vor dir tanzen lassen, weil du denen mit Worten das Richtige sozusagen sagst und die richtige Anweisung gibst. Ich frage mich nur, gibt es denn Menschen, die Freude daran haben? So erscheint mir das, dass es Menschen gibt, die Freude daran haben, falsche Urteile zu fällen und die als Klatsch weiterzutragen.
Ja, was ist ein falsches Urteil? Ist ein schlechtes Urteil auch ein falsches Urteil? Also wenn jemand nicht urteilen kann, oder jemand, ganz einfach gesagt, die Mutter hat schlechte Laune
ja.
und kann die ganze Straße nicht leiden. Und der Sohn, über den sie jetzt gerade redet, wohnt in dieser Straße, die sie nicht leiden kann. Und dann hat sie auch noch schlechte Laune, also ist der Sohn ein Arschloch.
Ah ja, verstehe.
Also so nach dem Motto, das ist ja kein gutes Urteil, aber es ist natürlich fatal, ne, wenn du auf einen Empfänger triffst, also die Mutter, ne, die dann plötzlich merkt, oh, mein Sohn wird gedisst. Ne, dabei hat die nur schlechte Laune gehabt, ne, und hat das einfach erzählt.
Ja, ja.
Schlechte Laune, das sind schnelle Urteile.
Ja.
Na, ich sage jetzt mal, da wo du dich oder dein Genre sollte sich sehr viel Mühe geben mit dem, was man in die Welt trägt.
Ja, ja.
Na, es gibt natürlich Journalisten, die auch klatschen, ne, und dann hast du sowas wie ein schnelles Urteil unter dem Deckmantel der Nachricht.
Mhm.
So, das halte ich für gefährlich.
Gibt es, ne, eine Zeitung mit 4 Buchstaben, die das macht?
Genau. Ja, und zwar ganz gezielt. Ne? Also das
absolut.
Ist, wenn die sagt, das muss man so sehen, ne, dann muss man das so sehen. Das ist ja, wenn das hochgestellte, also virtuose Sprachkünstler sind, dann ist das richtig gefährlich, ne, weil die dann suggerieren, dass das so ist. Ne, das ist aber gar nicht so. Ne, das ist immer so die Frage. Ne, wenn die schlechte Laune haben, passiert das dann auch?
Ja.
Wieso die Mutter, die völlig gestresst ist und eigentlich die ganze Welt hasst, vielleicht auch, weil sie sich mit ihrem Mann nicht verträgt, ne, und dann sieht die so ein Kind und der hat nicht viel Geld,
zwei
aber
verschiedene
der ist
Paar Socken an, weil das Kind einfach sagt, die sind gewaschen, die so. Sind sauber, die ziehe ich an. Genau. Muss ja Socken anziehen.
So, ne? Und dann, und jetzt kommt so ein Punkt, und sag mal, das sind ja auch Kinder, die ich mitkriege, die dann tatsächlich missinterpretiert werden.
Absolut.
Das heißt, es gibt Lehrer und es gibt Psychologen unter anderem, die Kinder als depressiv oder als hyperaktiv qualifizieren, weil sie überfordert sind.
Mhm.
Das habe ich, also ich habe es nicht geglaubt, aber eine Lehrerin hat offensichtlich Überforderungssymptome und die wollte eigentlich sich nicht die Mühe geben, dieses zappelige Kind zu kontrollieren und sagt dann, dass dieses Kind ADS hat.
Mhm.
Und wenn du Pech hast, dann kriegt das auch noch
Medikamente
dafür, dagegen, ne, oder dafür. Ne? Und das ist so gruselig, das halte ich für Fehlurteil. Jetzt hast du ein Fehlurteil von der Mutter dahin geschnackt, das ist ja der Klatsch. Ne, und der Klatsch und Tratsch. Ne, und, aber irgendwie ist es auf derselben Ebene, ist das, wenn Lehrer das tun.
Ja.
Oder Psychologen oder Journalisten. Ne, und das ist. Ne, und ich würde jetzt sagen, was kann man denn da tun? Weil das Problem ist die falsche Qualifizierung.
Absolut.
Wenn das jemand ist, der Expertise hat, ne, oder wenn die das sagt, oder wenn diese eine Mutter, die dann schlecht über den Sohn redet, wenn die was zu sagen hat, in der Gemeinde oder so, ne? Die ist Präsidentin.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
So, dann kannst du, dann musst du sagen, was macht man denn dann?
Ja, also, ja.
Weil dann musst du als Sohn immer aufpassen, wo gehst du hin, wie werde ich hier etikettiert, kann ich so sein, wie ich bin, oder muss ich immer so sein, dass die Frau mich gut findet? Wie reagiert man, wenn man falsch qualifiziert wird, also wenn man das Opfer des Klatsches ist?
Genau. Wie reagiert man? Wenn ich es höre.
Frage ich dich doch jetzt erstmal.
Was ich machen würde, ich bin.
Wenn in der Zeitung steht, dass du ein Blödmann bist.
Krawall.
Du würdest Krawall machen.
Absolut. Konfrontation. Direkt.
Also du würdest diese Mutter, als Mutter würdest du diese Mutter ansprechen, die
ich würde sagen, pass auf, ich habe Folgendes gehört. Wir sind erwachsene Leute. Lass uns darüber sprechen. Und dann kann sie ja sagen, hä, das ist ja völliger Quatsch. Und ich glaube, lesen zu können im Gesichtern, ob die Leute mir die Wahrheit sagen oder ob die mir nicht die Wahrheit sagen. Und somit wäre das relativ schnell vom Tisch. Klar, spukt es dann vielleicht noch irgendwo rum, aber das ist mir egal. Also was die Menschen über mich erzählen, ist mir egal. Ich würde herausfinden wollen, warum.
Aber wenn es dir egal ist, hast du ja keinen Handlungsimpuls.
Anders. Es geht ja in dem Fall nicht um mich persönlich nur, sondern noch eine andere Person, die mit betroffen ist.
Mhm.
Und ich gehe davon aus, dass nicht jeder so ein dickes Fell hat wie ich. Und vor allen Dingen ein Kind, der dann irgendwas hört, der kann sich ja sowieso dagegen nicht wehren, weil der versteht ja nur die Hälfte von dem, was ihm an den Kopf geworfen wird. Und deswegen würde ich auf Ursachenforschung gehen. Wo kommt das her? Also wenn ich es noch nicht weiß oder wenn ich weiß, welche Person es gesagt haben soll, würde ich hingehen und würde sagen, okay, pass mal auf. Stimmt das, was ich gehört habe, dass du das gesagt hast? Und dann würde ich dich fragen, wie du da auf die Einschätzung kommst. So. Und dann wäre es zumindest mit der direkten Person geklärt. eventuell dann im besten Fall auch mit dem Kind.
Ja, sind zwei Reaktionen. Einmal, du musst dich wehren.
Mhm.
Und einmal ignorierst du es. Also dann hast du gar kein Thema damit. Na, und dann ist die Frage, wann macht man was?
Mhm.
Na, also das
sind das erinnert überhaupt mich an, die richtigen Reaktionen?
Es erinnert mich aber an dieses Thema Hate Speech, was gerade so da ist. Ne? Also wann ist eine beleidigende oder eine entwertende Äußerung reagierenswert,
mhm,
und wann nicht? Na, das, mhm, heißt, kannst du ja bei Twitter oder bei Instagram oder so, wenn du da irgendwas sagst oder so, dann fang dich an, Leute zu beleidigen. Na, ab wann muss man dagegen gehen und ab wann lässt man es einfach stehen? Na, weil wenn du jetzt als Promi, sag ich mal, irgendwas sagst, du sagst so, ach, ja, ich liebe den Sommer,
mhm,
ne, und dann kriegst du von 1000 Rückmeldungen 100 mindestens kritische. Ne? Und wann geht man da vor? Wann reagiert man auf, ist natürlich alle verkehrt, die Urteile,
mhm,
ne? Oder wann klärt man das? Also es geht ja immer um Klärung.
Mhm.
Also, wie hast du das gemeint?
Ne? Ja.
Da gehst du da hin und sagst, musst mit der Mutter reden. Ne? Das ist so nach dem Motto, ey, das lasse ich jetzt nicht stehen. Wann ist so der Punkt da, wann muss man reagieren? Oder wann nimmst du es einfach so nach dem Motto, ey, ist doch egal, was die Leute über mich reden.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, also für mich ist es wirklich so, wenn es nur mich persönlich trifft, aber das ist auch aus meiner Erfahrung heraus, ne? Ich komme aus einer kleinen Stadt. Meinen Namen kennt dort einfach jeder, also zumindest meinen Nachnamen. Und ich weiß gar nicht, wie oft dann sozusagen meine Familie Thema, also das Stadtgespräch gewesen ist, wegen irgendwelcher Sachen.
Das heißt also, es ist auch schon irgendwie so eine Klatschstadt.
Es ist eine Kleinstadt. Da sitzt die Oma noch mit dem Kissen am Fenster
und
guckt da raus und man redet über alles und jeden, ja, nur nicht über seine eigenen Probleme.
Ja.
So. Und das habe ich halt als Teenagerin, habe ich das halt mitbekommen, ja, am eigenen Leib. Und das kann dich ganz schön verstören und das kann dich ganz schön traurig machen.
Ja.
Und ich drehe den Spieß dann halt um und bin dann eben, da haben wir ja schon mal drüber geredet, halt so ein bunter Vogel geworden. Mhm. Ich habe gedacht, die reden sowieso alle über mich, also können, ja, mir meine Haare auch kurz schneiden und blau färben und völlig unzusammenhängende,
ja, ja,
bunte Sachen anziehen, weil es ist doch am Ende dann eh egal.
Also nach dem Motto, ja, die brauchen das eh?
Nee, sondern, also ob ich mich jetzt als graues Mäuschen verstecke oder bunt gekleidet gehe, es hörte ja, also aus meiner Empfindung heraus, es hörte ja einfach nicht auf.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich mich auch bunt anziehen, weil es ist ja eh egal, die Leute reden. Also ich habe schon sehr früh verstanden, dass du machen kannst, was du willst. Die Menschen reden über dich. Ob gut oder schlecht, ist egal, aber es werden sich alle immer ein Urteil über dich
bilden. Interessant, aber du hast das gemerkt.
Ja, natürlich.
Ich habe das nie gemerkt.
Nee.
Also mir ist es auch egal, aber so, ich merke das gar nicht. Also über mich redet keiner. Ich bin, glaube ich, unsichtbar.
Nein.
Ja, doch, weil ich kriege keine Rückmeldung mit. Ich kriege noch nicht mal Klatsch mit. Es gab Zeiten, da habe ich mir gedacht, so Mensch, warum reden die Leute nicht über mich? Bin ich nicht auffällig genug? Muss ich bunte Kleider tragen oder sonst was? Ne? Und ich habe das nie gehört. Also ich weiß nicht, an was das liegt, aber das scheint...
Die wissen, dass du Psychologe bist. Meinst und deswegen du? Machen die einen großen Bogen, weil die glauben, du kannst in den Kopf gucken.
Das ist ja schrecklich. Muss ich mal meinen Titel ändern.
Oder, früher wurde ja Psychologen auch nachgesagt, das sind so eine Spinner.
Ja, das ist ja nur, wenn man mich kennt.
Nee, kann man ja rein, also jetzt so, ne?
Ah, okay.
Stereotype, ein Psychologe, das ist so einer, der beschäftigt sich mit dem Geist, das ist so ein Spinner, das ist so ein,
ja,
verrückter Professor.
Ja, das
der mir in den Kopf gucken kann.
Wenn ich
kann,
in den Raum reingehe, dreht sich keiner um.
Ja, die haben Angst, weil wenn die dich angucken, guckst du denen in die Augen und hast alles gelesen.
Nein, nicht dein Ernst jetzt, oder? Nee, das meinst du nicht so.
Ich glaube, manche denken das wirklich, dass du sofort an jedem Gesichtsausdruck erkennen kannst, was Phase ist.
Mir hat jemand schon mal gesagt, ich wäre oberflächlich, weil ich das nicht mitkriege, was die Leute über mich denken. Aber ich bin ja Psychologe, ich kriege das raus, wenn jemand was denkt. Also, die denken aber nicht. Das ist ganz komisch, aber jetzt bleiben wir mal bei dir, ne, mit deinen bunten Kleidern. Das ist ja interessant, weil du dann quasi kommunizierst, aber ist es nicht irgendwie so eine One-Way-Kommunikation? Ne?
Naja,
du kommunizierst mit denen.
Genau.
Du weißt genau, die gucken. Du fühlst dich also beobachtet.
Ist das stressig? War halt immer schon quasi das, was ich heute auch noch machen würde. Es war immer schon umgedreht in Krawall. sozusagen dann zu provozieren.
Ja.
Also klar zu signalisieren, Leute, ich weiß, was hier Phase ist. Ich weiß, was ihr macht. Und gleichzeitig ist natürlich dieses sehr präsente Auftreten, schützt dich natürlich vielleicht davor, dass zumindest du davon hörst, dass schon wieder
also
Menschen
über dich reden. Also du verachtest aber das Feedback dieser Leute, die dich qualifizieren aufgrund deiner bunten Kleine.
Nee, pass auf, ich bin definitiv dafür, das direkte Gespräch zu suchen und darüber zu sprechen.
Aber nicht mit allen in der Kleinstadt. Du kannst nicht mit jedem reden, der dich sieht.
Nee, aber wenn die doch Bock haben, über Geschichten über mich zu erzählen oder Dinge über mich zu erfahren, dann sollen sie doch kommen und mich fragen.
Also du gehst jetzt quasi davon aus, dass die ganze Welt, insbesondere die Klatschmenschen, also die in der Kleinstadt, aber es gibt es auch in der Großstadt, also das gibt es hier auch auf dem Hof.
Ja, immer
drüben,
in
ne?
so, ich glaube, dass das ist immer so quatschen. Gewisse Gruppen, ja, immer so
also
gewisse
Gruppen. Also nehmen wir mal diese drei Sachen, also erstmal geben sie sich keine Mühe, dann ist es ein Fehlurteil, ne? Oder es wird geurteilt und dann geben sie sich keine Mühe. Und was war das dritte noch?
Jetzt, dass es immer in Gruppen, in kleinen Gruppen ist, dass das passiert.
Ja, genau.
Das ist das Prinzip in Anführungsstrichen immer des, glaube ich, des schwächsten Glieds in der Gruppe. Eine Gruppe hat immer einen Anführer. Und es muss immer jemanden Schwaches geben. Immer. Ah. In der Gruppe, rein soziologisch gesehen, das, was ich darüber weiß, ist ja, dass niemals in einer Gruppe alle gleich sein können. Es ist immer einer, der Anführer ist.
Also das, was du hier sagst, ist jetzt mit Sicherheit ein sozialer Sprengstoff. Das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Ich finde es aber irgendwie richtig. Jetzt passiert, also du kannst quasi diesen Gruppeneffekt, dem kannst du nicht aus dem Weg gehen.
Nein, nie.
So, jetzt haben wir mal ein großes Problem. Was passiert, wenn dieser Gruppeneffekt auf Staatsebene passiert? Na, das heißt, du hast einen einflussreichen Quatsch. Also du
ja.
hast, ne, also so nach dem Motto, der Politiker ABC treibt ein linkes Spiel und wir glauben das alle, weil es ist Klatsch, es ist
ja.
Quatsch, es macht keinen Sinn.
Ja.
Ne, wir dürfen
genauso
gar nicht selber denken, sondern das heißt, der ist blöd. Also diese Gruppe ist blöd. Ne? Also alles, was schwul ist, ist unnötig. Ne? Also das wäre jetzt eine faschistische Ansicht und sage so, ja, aber was passiert, wenn das so ist, dann wäre es ja quasi eine Art Unglück in einem Sozialsystem, das aber permanent auftritt. In der Kleinstadt genauso wie im Staat
ja.
oder in Großfamilien oder wie auch immer. Na, und du provozierst das, also du entlarvst quasi ja. dieses falsche Sein. Aber irgendwie ist es ja auch hilflos, wenn du dann deswegen bunte Klamotten trägst. Weil du bist ja permanent unter Beobachtung.
Also das war damals, mit 15 war das meine Art und Weise.
Ja, aber das ist doch stressig, oder?
Nee, ich fand das, also
ach so, wenn
jeder,
da
Mensch,
wärst,
ach, jeder ja Mensch, der 15 ist, muss sich ja sowieso so selbst finden. Und findet irgendeinen Weg, jeder 15-, 16-, 17-jährige Mensch, rebelliert in ja. irgendeiner Form und verändert irgendwas an seinem Äußeren, weil sich das Äußere ja einfach ändert.
Ah, okay.
So, und ich habe es dann halt vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze getrieben und mich so einfach ausgedrückt.
Ja, du machst ja dann sogar einen Fehler,
aha.
wenn ich das mal so sagen darf. Weil als Künstler hast du das ein Interesse, dass ganz viele Leute dich gut finden. Also so, also wenn du jetzt Performer wärst auf der Bühne und so, ne?
Mhm.
Freddie Mercury war das, ich habe in dieser Biografie, die ich gesehen habe, ne, die über Queen gedreht wurde, ne, da war drin, dass er eigentlich immer nur für seinen Vater, ne, allen Leuten was Gutes tun wollte. Er wollte einfach schöne Musik machen, er mhm. wollte, dass die Leute Lust haben, zum Konzert zu kommen mhm. und so. Das heißt aber, das ist diese Wertung dabei, ne? Das heißt, ich habe ein Ziel, das heißt, ich will da, dass die Leute gut über mich reden, dass sie mich gut finden, dass sie mich toll finden und ins Konzert gehen. Bei dir ist ja, dir ist es ja egal. Wenn du sagst, ich trage hier ein buntes Klamotten,
ja, also
bist du ein bisschen
so
wie
so ein Punk. Das liegt
wie
halt,
so ein Punk bist du dann. Ne?
Ja, also. Und es liegt ja mir in der Natur, dass mich der Großteil der Menschen, die mir begegnet, die finden mich alle sehr sympathisch.
Das weißt du doch gar nicht.
Doch.
Dir ist es doch
bin
egal.
Da fest überzeugt.
Wenn du mit dem rosa Rock durch die Kleinstadt läufst.
Nein, ich bin da auch fest davon überzeugt. Und es gibt bestimmt
okay.
welche, die sich dadurch provoziert fühlen und bemüßigt fühlen.
Also willst
darüber,
auch du ein gutes
denken.
Urteil erzeugen?
Ja, und gleichzeitig, wie gesagt, ich kenne es ja nicht anders als schon sehr früh in meinem Leben immer irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Und dann kannst du halt sagen, ich möchte das nicht und ich bin damit überfordert und das ist mir zu doll. Und meinem Naturell entspricht es ja aber doch auch irgendwie ein bisschen im Mittelpunkt zu stehen, in gewissem Grad.
Aber da, du setzt dich dann quasi diesem Klatsch aus. Also ich möchte ja, sonst nur mal.
Und das ist irre. Also das treibt mich in gewisser Weise sehr in den Wahnsinn. Also wenn ich vor dem Mikrofon stehe, im Studio oder einen Fernsehbeitrag mache und das dann sozusagen, wenn ich dann da eine Sekunde, das habe ich manchmal wirklich, denke so, oh Mann, das sieht jetzt eine halbe Million Leute. Dann macht mir das Angst, weil die können sich alle ein Urteil drüber bilden und gleichzeitig macht mich das aber wahnsinnig stolz und auch sehr gewissenhaft, weil ich mir meiner Verantwortung bewusst bin, dass das so wahr es mir möglich ist, sein muss, was ich da tue. Und natürlich gefällt das nicht jedem. Aber das ist auch okay. Denn wenn wir dann in ein gemeinsames, konstruktives Gespräch darüber gehen, wenn mir einer sagt, gefällt mir nicht und du verherrlichst die oder die Politik sozusagen. Du bist eher so links. Du bist so linksversifft. Lass uns drüber sprechen, wie du da drauf kommst. Das heißt noch nicht, dass ich den anderen davon überzeuge, dass es nicht so ist, aber zumindest habe ich die Möglichkeit, meine eigenen Argumente und meine eigenen Sachen darzulegen.
Aber dann ist es ja auch gruselig, weil du dann, auch wenn eben das meiste sind ja Fehlurteile, ne? Das ist ja dieses Klatsch. Ne? Also wenn es falsch ist und auch wenn es absichtlich falsch ist, dann sind wir wieder beim Hate Speech. Dass dieses Negativurteil viel intensiver wirkt, als man denkt. Also ich bin jetzt kein Verfechter der Bekämpfung von Hate Speech. Ich weiß nur, dass die Leute, die das hören, du bist scheiße, dass das richtig tief trifft, auch wenn es nur einer von 100.000 ist. Ne?
Nee, also. Und das ist genauso das mit diesen sozusagen mit diesen Gerüchten, egal ob die eine Auswirkung haben oder nicht. Wenn über dich etwas ein falsches Urteil gefällt wird, weil sich jemand keine Mühe gegeben hat, dann trifft dich das, weil du hast das Gefühl, du hast was falsch gemacht.
Genau. Ja, es ist immer so das Problem, ist es unerwünscht oder falsch? Also was falsch ist, also er sagt, ich war vor kurzem auch mit jemandem in der, das ist schon länger her, also 2 Jahre vielleicht, in der Kunsthalle, in der modernen Galerie der Gegenwart. Und das hat keinen Spaß gemacht, weil die immer durch ist und sagt, nee, das ist nicht so meins. Also das gefällt mir jetzt nicht. Na, und das ist jetzt, na, und ich stelle mir immer noch vor, da steht der Künstler hinten dran, ne, der sich so eine Mühe gegeben hat. Ja. Ne, und da kommt einer rein und sagt, ach nö, das gefällt mir nicht. Na, du hast nicht verstanden, was Kunst ist. Das war dann mein Impuls. Genau. Ich will dann den Künstler beschützen und sagen, so, der hat doch was gewagt. Und in den 50er Jahren hat der. Nee,
du hast einfach das Kunstwerk in dem Moment nicht verstanden. Du sagst
da genau. Ja, aber das ist doch das demokratische Prinzip, dass die das darf. Ich kann dann zwar immer noch sagen, ich gehe mit dir nicht mehr in eine Galerie der Gegenwart, weil es mir zu blöd. Ne, aber die darf das so sagen und dann sind wir beim Klatsch. Ne? Und dann muss ich die Mutter, die schlecht über den Sohn redet, tatsächlich auch in Schutz nehmen und sagen, die darf das.
Ja.
Es wird, naja. Kleinstadt, es wird immer gemacht. Es ist ein Normalzustand in der Gesellschaft, ob das gut ist oder schlecht, dass unterschiedliche Urteile gefällt werden, richtige, falsche, fiese, sonst was, ne? Bis zu dem Punkt, wo es halt illegal wird. Na, wo man dann sagt, nee, du darfst das nicht. Und dann ist immer so die Frage, wann kommt das? Na, wann ist das? Wann ist diese üble Nachrede? Also wenn du üble Nachrede, kannst du jemanden anzeigen.
Richtig.
Wegen üble Nachrede. Ne? Aber es ist nichts anderes als ein Fehlurteil mit Klatschcharakter.
Kann ich mich persönlich denn davor schützen?
Was?
Dass über mich so nicht geredet wird oder sozusagen rüsten dafür, dass das über mich so geredet wird?
Du musst das machen wie ich. Tauchst einfach nicht auf. Ja, klar.
Wir können ja nicht alle wie so ein Einsiedlerkrebs unter einen Stein kriechen.
Ich bin doch kein Einsiedlerkrebs.
Ein bisschen schon.
Ich krieg's irgendwie nicht mit. Also vielleicht habe ich ein dickes Fell. Na, aber du kannst dich dem Urteil natürlich durch ein gutes Selbstbewusstsein entziehen. Ne? Dass du sagst, ich weiß, dass ich gut bin. Na, und dann kann dich so ein Urteil nicht irritieren. Ne? Wenn das einen wunden Punkt trifft, na, so Mütter, alleinerziehende Mutter, also die hat so viele wunde Punkte, na, die ist einfach sensibel und die kann schnell durcheinander gebracht werden. Mit der würde ich dann tatsächlich so ein, was weiß ich, ein Assertiveness oder also Selbstsicherheitstraining durchführen, ne, damit sie einfach über dieser über diesen Klatsch, über diesen Falschsachen drüber steht. Mhm. Das kommt dann tatsächlich nicht mehr an sie ran. Ich glaube, ich kriege deswegen das auch nicht mit draußen, weil ich habe einfach ein gut, ganz gutes Selbstbewusstsein inzwischen. Mhm. Ne, also ich, das wäre das Übernächste. Also wie gesagt, ich kann es ansprechen, ich kann aber auch den kleinen Jungen, ne, der disqualifiziert wird wegen schlecht, ich kann den aufrüsten, mhm, und sagen, so, du musst argumentieren. Ne, du musst nur wissen, dass ein Markenopfer, ne, dass die Leute denken, dass man viel Geld braucht, um glücklich zu sein, dass, ja, die verkehrt liegen. Das ist so etwas, ein Selbstbewusstsein des Kleinen. Ne, das heißt, Schmuddelkindern sind nur aus der Sicht des Elite, der Elitewesen, die brauchen ein Selbstbewusstsein. Das haben Arbeiterkinder auch, mhm, mal irgendwann geschafft. Die waren nicht die Schlechten, also die Kaputten und die Armen. Das war mal irgendwann so. Aber irgendwann haben sie eine eigene Identität entwickelt und sagt so, ja, wir sind einfach so und so und so. Also der Wert des Lebens bemisst sich eben nicht nur in Euros, ja, ne, sondern in anderen Fähigkeiten. Wo sind die denn bei dir? Ich kann streiten, ich kann diskutieren. Ne? Wo ist deine Wertschätzung, deine Fähigkeit, achtsam zu sein? Wo ist deine Fähigkeit, sprachliche Virtuosität? Ich kann mehr Worte, als du Euro hast. Mhm. Ne? Also, ja, ja. Also da gehört wieder das Selbstbewusstsein des Kindes dazu.
Ab welchem Alter kann man das denn machen?
Selbstbewusstsein trainieren, also, mit Kindern.
Das, ja, naja, aber das halt jetzt zum Beispiel, wie alt müsste das Kind sein, um dem gegenüber auch zu sagen, du, pass mal auf, folgende Sachen werden über uns erzählt. Also würde man das überhaupt so kommunizieren? Sobald es
sprechen kann, ja, sobald ansprechen? Das Kind sprechen kann, sobald es in die Kita geht, das kann man machen. Also, der kriegt das so, das ja nicht mit, die Themen, ja, sind, ja, andere. Ne? Aber ja, es, ja, heißt ja schon, guck mal, also hier mit 5 oder 6 Jahren findest du schon so Sachen wie, der hat ein rotes Auto und der nicht.
Ja.
Mhm. Na, und rote Autos sind, ich krieg da ein rotes und ein grünes und was hast du? Genau. Ich habe gar kein rotes Auto.
Ja.
Was das andere Kind lernen muss, ist, du musst lernen, eins abzugeben.
Ja.
Na, und das kann das kleine Kind auch machen. Gibst du mir eins?
Mhm.
Na, dann habe ich auch ein grünes. Oder schenkst du mir eins? Dieses Selbstbewusstsein,
also sozusagen,
das kann man mit kleinen Kindern schon trainieren. Ja, ja, klar, ja, die müssen sich ja durchsetzen.
Mhm.
Ich habe die Erfahrung gemacht, meistens können die das auch. Es sei denn, die Eltern haben ein Problem.
Ja.
Das Kinder sind manchmal ganz beherzt. Die sind so wie du und sagen so, dann bin ich hier der König und laufe hier nackt durch den Garten.
Genau. Mama, ich gebe den Kindern dann allen mal ein Eis raus, dann wissen die, dass ich auch Geld habe. So, ja, in etwa.
Ja, klar. Und der lacht dann immer so nett, wenn ich dem meine Spielsachen gebe. Also habe ich meine Spielsachen alle verschenkt.
Ja.
Also so Kinder gibt's.
Ja, ja. Ja, ja, klar.
Da muss man sagen, ich glaube, so, jetzt wenn mal die, vorsichtig, jetzt müssen sie wieder einsammeln.
Wenn die fantastisch erzogen sind, ja, sind sie genau
das
so.
Geht in dem Moment, wo die Kinder ein bisschen reden können, also 2 Wortsätze, da geht das schon los.
Ja.
Also das geht übrigens mit dem Nein sagen los.
Mhm.
Wenn man Nein sagen kann, dann kann man auch anfangen zu urteilen, mhm, oder Urteile in Frage zu stellen. Dann kann man gut von schlecht so unterscheiden. Dann sage ich, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich nicht wohl. Du gibst mir das nicht ab, dann bin ich traurig. Na, da muss ich was machen. Na, und da, mhm, kann man mitgehen, das geht schon ganz früh los.
Ja. Du hast das so schön gesagt, dass es halt auch so viel mit, ne, setzt man sich selbst auch dem sozusagen gerne aus oder nicht. Das ist ja bei mir auch so ein ganz ambivalentes Ding. Also, ne, wir haben auch schon hier darüber gesprochen, dass es mir schwerfällt, anderen Leuten von diesem Podcast zu erzählen, was bescheuert ist, weil man, wenn man gute Sachen macht, soll man das ja auch erzählen. Deswegen wage ich ja dieses Jahr richtig was. Und zwar habe ich ja schon öfter erzählt, dass ich ein Buch schreibe. Das ist jetzt so mehr oder weniger fertig, ist ja egal. Denn ich gehe damit einfach auf eine Bühne und setze mich freiwillig dem Urteil aus und ich mache mir deswegen in die Hose, weil es nämlich dann passieren kann, dass Leute kommen und sagen, finden wir eigentlich gar nicht so gut, obwohl ich davon überzeugt bin, dass es gut ist. Und vielleicht habe ich mich da selber falsch eingeschätzt und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ob es Klatsch und Tratsch gibt oder ich wie eine…
Ja, das wäre da ein interessantes Folgethema, muss ich jetzt sagen. Ne? Also das hat was mit der Furcht zu tun, dass man auffällt.
Mhm.
Ne, und was macht man denn dann? Ne, also gehst du jetzt mit einem bunten Kleidchen auf die Bühne, ne, mhm, und sagst, ich zeig's euch allen. Ne, und hat aber im Grunde Angst davor, dass man dann
ein schlechtes Feedback Urteil kriegt, ja, ne? Ja. Weiß ich nicht.
Das heißt, als allererstes musst du selbst draufstehen. Du musst wissen, ja, was du da tust. Und es gibt Leute, die verkaufen vergammelte alte Gurken als das beste Obst der Welt. Und doch, guck dir doch nur die Literatur-Szene an. Das heißt, das ist so viel. Ich war vor kurzem bei einer Lesung tatsächlich. Ich habe dem gar nicht zugehört. Ich habe nur, das hat nett gelesen, aber die Geschichten waren so, oh. Das waren so New Yorker, komische Geschichten, also schlecht übersetzt. Aber der hat das richtig mit Schmackes gemacht, aber ich konnte nur die anderen Leute beobachten, weil ich hätte so ein Buch nicht gekauft, aber ich habe natürlich respektiert, dass er sich getraut hat. Mhm. Das war eine schöne Atmosphäre da drin, ich mag das. Aber der hat keine Qualität unter sich gehabt. Das ist immer so die Frage.
Ja,
ist das,
aber vielleicht das hast was, du dann in dem Moment einfach auch das Werk des Autors nicht verstanden, wie das Bild in der Kunsthalle.
Doch, ich habe es schon verstanden, aber ich nehme mir die Freiheit heraus, zwar zu applaudieren für den Aufwand, aber nein, das ist schon okay. Jetzt ist aber der Punkt, das musst du den Leuten, wenn du ein Buch der Welt präsentieren willst, dann musst du schon sagen, das ist jetzt meins.
Ja.
Und deins stellst du jetzt dar. Gutes Thema.
Du winkst.
Das
du,
nehmen wir gleich.
Nein. Du winkst schon ab. Ich will
die
nur
Zeit
sagen,
ist rum.
Man mein Werk versteht, kann man sich anhören am 15. Juli in Hamburg bei der Millerntor Gallery im St. Pauli Stadion.
Gut, danke.
Und ihr kommt alle und klatscht, weil ihr findet es alle gut.
Ja.
Völlig unvoreingenommen.